Heute Morgen wollen wir hören auf ein Wort aus Lukas 23 ab Vers 32. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum, und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Da sprach Jesus: Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, liebe Gemeinde, es ist kein Geheimnis, dass meine Mutter vor kurzem verstorben ist. Nach einem schweren Sturz lag sie im Sterben und ist dann nach einer, ja, doch noch recht langen Zeitspanne verglichen mit der Prognose der Ärztin entschlafen. In dieser Zeit, da war ich täglich bei meiner Mutter und ich konnte den schrittweisen Übergang vom Leben zum Tod miterleben. Wir alle wissen, dass es so viele scheinbar ganz wichtige Dinge in dieser Welt gibt, um die unsere täglichen Gedanken und auch Sorgen kreisen. Und dann, ja dann steht plötzlich dieser Tod vor der Tür, den wir alle im Inneren wohl erwarten, aber von dem wir insgeheim vielleicht hoffen mögen, dass er uns doch nie findet. Doch der Tod, er findet uns. Er wird dich finden und er findet mich. Und das, liebe Geschwister, entspricht auch voll und ganz dem Willen Gottes. Wie heißt es doch in 1. Mose 6, Vers 3? Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn er ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Und so kommt der Tod bei dem einen schon sehr früh, bei dem anderen vielleicht erst sehr spät. Aber kommen wird er auf jeden Fall. Und doch versucht der Mensch alles zu tun, um diesen Zeitpunkt möglichst lange hinauszuschieben. Man schluckt Pillen, man treibt Sport, man ernährt sich gesund, aber der Tod, der lässt sich nicht austricksen. Am Tag, den Gott, der Herr, bestimmt hat, da wird er auch an deine und er wird auch an meine Tür klopfen. Das ist eine für viele ganz bittere Wahrheit. Und dann? In unserer heutigen Bibelstelle lesen wir von einem Mann, Sein Name ist Jesus. Und dieser Jesus, der musste dem Tod ins Auge sehen. Und dieser Tod, der war nicht mehr fern. Und der Weg dorthin, das wusste dieser Jesus, der würde kein leichter sein. Und es heißt ja immer, es ist schön, wenn Menschen einem auf diesem letzten Weg begleiten. Ja, und auch dieser Jesus, der wurde von Menschen begleitet. Wir lesen von diesen Menschen. Aber diese Menschen, die wollten ihm diesen letzten Weg auch noch so schwer wie möglich machen. Es heißt, es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Na, sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten, einen zur Linken. Dieser Jesus spricht dann diese vielleicht seltsamen Worte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann heißt es, sie verteilten seine Kleider, sie warfen das Los darum, also sie losten, sie würfelten, wie auch immer, wer denn nun die Kleider haben dürfte. Das Volk, das stand da, das sah einfach zu. Und die Oberen, die spotteten sogar noch, verspotteten diesen Jesus, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Und die Soldaten, die das Ganze hier bewachten und dabei waren, die verspotteten ihn auch. Sie brachten ihn mit sich. Sie sprachen zu ihm: Na, wenn du der Judenkönig bist, dann hilf dir doch selber. Und über ihm war noch diese Aufschrift angebracht: Dies ist der Judenkönig. Ja, und dann sind, wie gesagt, diese zwei Verbrecher da, die ebenso wie Jesus gekreuzigt werden sollen. Es sind die Schaulustigen da, das Volk, die Oberen, die Soldaten. Und man könnte vielleicht sagen, es herrschte fast so eine Art Jahrmarktstimmung. Man lacht, man spottet und ja, man wartet auf dieses grausame Schauspiel, dieses Schauspiel, einem Menschen beim Sterben zuzuschauen. Mich hat das so ein bisschen erinnert auch an eine römische Arena, wo man da auch als ganze Familie im Zweifelsfalle ging, wenn dort die gefangenen Christen in die Arena geführt wurden und die wilden Tiere kamen oder auch die Gladiatoren, die da miteinander kämpfen mussten und ja auch sterben mussten. Und der natürliche Mensch, der schaut zu. Ja, und liebe Geschwister, das gibt es heute ja auch. Ja, wenn es zu Autounfällen kommt, ja, da erleben wir solche Szenen auch. Das heißt, die Retter kommen teilweise gar nicht bis zu den Verletzten durch, weil die Menschen ihre Handys gezückt haben und da mal schauen wollen, wenn da einer blutüberströmt liegt und das filmen wollen oder sie anschauen wollen. Ja, so sind wir Menschen. So sind wir Menschen leider oftmals. Tja, und dieser Jesus, von dem wir Christen, ja, es gibt ja viele andere Menschen auf der Welt, die das nicht glauben, aber von dem wir Christen glauben, dass dieser Jesus, der Messias, der Sohn Gottes ist, der Rettungsanker für diese sündige Welt, was macht dieser Jesus Christus dort am Kreuz? Er macht nichts. Er lässt den Hohn, den Spott, die Angriffe, ja, still über sich ergehen. Und er macht etwas, was uns noch viel seltsamer erscheint. Anstatt sozusagen den Knüppel auszupacken und da reinzuschlagen, spricht er auch noch die Worte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, und so stehen dort die Menschen, sie rufen, sie spotten und sie wissen gar nicht, wen sie da eigentlich vor sich haben. Und ich denke, liebe Geschwister, auch uns geht es bisweilen so, wenn wir Menschen erzählen von dem, woran wir glauben. Oftmals ist es so, dass die Menschen sich gar nicht dafür interessieren, unsere Zuhörer. Manche vielleicht denken auch, naja, ich bin noch jung, ich habe da viel Zeit. Irgendwann kommt der Tag, da werde ich mich auch mit Gott beschäftigen, aber das ist noch eine Zeit hin. Manche werden vielleicht auch sich selbst damit trösten, dass sie sagen, naja, ich bin getauft worden oder vielleicht gefirmt worden. Ja, ich bin Mitglied einer Landeskirche, ich zahle ja die Kirchensteuer. Ich leugne auch nicht, dass es einen Gott gibt, aber wenn man dann mal nachfragt, dann kennen sie Gott nur vom Hörensagen. Sie sind ihm auch niemals in seinem Wort begegnet. Und auch das habe ich letztens noch erlebt. Dann spricht man von dem lieben Gott, der einem dann hoffentlich irgendwo auch gnädig sein werde, da man ja bisher keinen getötet hat und auch keine Bank überfallen hat. Irgendwie wird das schon werden. Und dann gibt es natürlich noch diese ganz offensichtlichen Gottverleugner, wie wir den einen hier natürlich auch ganz prägnant in unserer Bibelstelle vorgestellt bekommen, die dann Hohn und Spott für Gott übrig haben und sonst nichts. Und so gehen dann alle, ob nun die absoluten Gottverneiner oder aber Menschen, die Gott zu kennen glauben, ohne ihn jemals gekannt zu haben, durchs Leben. Und um es etwas bissig zu formulieren, könnte man sagen, wenn sie nicht gestorben sind, dann gehen sie noch heute. Aber der Tod, liebe Geschwister, wenn ich ihn mal so personifizieren darf, der wartet nur auf seine Chance. Und so kommt es bisweilen dazu, dass Menschen mit zunehmendem Alter beginnen, dann doch über ihre Vergänglichkeit nachzudenken. Vielleicht haben sie auch einen Freund oder einen Verwandten verloren und standen am offenen Grab und sie blickten in diese entsetzliche Leere hinab und begannen über ihr eigenes Leben nachzusinnen. Und deshalb denke ich, ist auch eine Beerdigung eine so große Chance, weil da Menschen vielleicht wie selten in ihrem Leben wirklich mit dem Tod konfrontiert werden. Ja. Und als meine Mutter so im Sterben lag, da war das auf der einen Seite mit die forderndste Zeit meines Lebens. Eine Mutter zu verlieren, brauche ich euch nicht zu erzählen, was das heißt. Und immer wieder da zu sitzen und auch zu beten und ja, zu denken, jetzt ist sie erlöst und dann geht das weiter. Das ist nicht einfach. Aber ich habe diese Zeit auch als eine ganz, ganz große Gnade Gottes empfunden. Das mag seltsam erscheinen, aber für mich, und ich denke, ich spreche hier für uns Christen, aber für mich und uns Christen war es auch, oder für mich als Christ war es eine Zeit, wo ich die ausgestreckte Hand des Herrn Tag für Tag meiner Mutter präsentieren konnte. Sie lebte noch, es war noch nicht zu spät. Das heißt, was immer hinter ihr lag, noch war der Weg zum Vater, zu Gott, zu Jesus Christus noch nicht verbaut. Noch konnte meine Mutter zu ihm kommen, noch lag Gottes Gnadengeschenk für uns sündige Menschen vor ihr. Noch konnte sie Gottes ausgestreckte Hand ergreifen. Und in solchen Situationen, ihr werdet das kennen, dann sucht man natürlich auch nach Bibelstellen, die einem selbst, aber auch seinem Gegenüber Mut und Hoffnung geben. Tja, und so habe ich meiner Mutter diese zutiefst mutmachende Bibelstelle von unserem Herrn Jesus und den zwei Verbrechern am Kreuz erzählt. Und ich sprach zu ihr, aber einer der Übeltäter die am Kreuz hängen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Und der andere antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hier haben wir nun den natürlichen Menschen, der vor den Toren des Todes steht. Der Mensch weiß, er weiß, dass er sterben wird. Und nun gibt es keinen Ausweg mehr. Es gibt keine Hintertür. Es gibt keine Ausrede. Er steht nun an der Schwelle des Todes und er blickt diesem Tod bereits ins Gesicht. Tja, und dann? Was passiert? Was passiert nun? Kommt nun der Augenblick, dass der Mensch vielleicht erkennt, dass sein Leben gescheitert ist, dass er erkennt, dass er ein Sünder war und dass er ein Sünder ist und er deshalb nichts als Strafe verdient hat? Stellt er als endlicher Mensch, der also sterben muss, nun die Frage: Ja, was passiert eigentlich mit mir in der Unendlichkeit? Ruft, schreit, fleht er nun endlich zu Gott? Fragt er nach ihm, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben? Bekennt er seine Sünden, seine Schuld vor ihm, oder verspottet er Gott sogar noch dann, wenn er kurz davor steht, diesem seinem Schöpfer gegenübertreten zu müssen? Und in der heutigen Bibelstelle, da treffen wir genau auf zwei Menschen. Mehr sind es ja gar nicht. Aber diese zwei Menschen könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie haben eine Gemeinsamkeit. Beide sind Verbrecher. Und sie wurden für ihre Taten dort ans Kreuz geschlagen. Und einer der beiden, der gesteht das auch offen ein. Er gesteht offen ein, dass dieser Tod am Kreuz die gerechte Strafe für seine Taten sei. Ja, und der andere, der lästert und der spottet und verspottet Jesus und er spuckt damit Gott in sein Angesicht. Und Jesus, der erwidert da nichts. Er lässt diese Angriffe geschehen, aber wir dürfen sicher sein, dass dieser Spötter sein ewiges Verdammungsurteil damit gesprochen hatte. Wie in 1. Johannes 2 geschrieben steht, Vers 22 und 23, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Tja, und so kommen wir nun zu jenem Verbrecher. Ja, er war ein Verbrecher, daran besteht kein Zweifel, der in diesen letzten Minuten seines Lebens erkennt, wer da neben ihm am Kreuz hängt. Ja. Zum einen erkennt er, wir hängen hier zurecht, aber dann sagt er diesen Satz: Dieser aber, Jesus, der hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, dieser Sünder, dieser Verbrecher, der hat für sich erkannt, bekannt und eingestanden, dass er dort am Kreuz den Tod erleiden muss, da seine Untaten ihn dorthin gebracht haben. Und das, liebe Geschwister, das ist ein so wichtiger Schritt. Ein Zerbruch, in den Gott uns durch seine Gnade führt. Und ein Mensch ist dann innerlich bereit und zerbrochen, wenn er keine Ausreden mehr sucht. Wenn er nicht mehr die anderen für seine Fehltritte verantwortlich macht. Und oh, wie oft sündigen wir doch an dieser Stelle. ob in der Ehe, in der Kindererziehung, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Oftmals schieben wir doch all unsere Schuld auf unsere Umwelt, auf die Mitmenschen, auf die Umstände. Nur um nicht eingestehen zu müssen, dass wir es sind, wir ganz allein, die gesündigt haben. Und so ist der Zerbruch eines Menschen der erste Schritt auf Gott zu. Das heißt, man erkennt vor Gott an, dass man gesündigt hat und man sucht keine Ausreden mehr, keine Ausflüchte. Dieser Sünder am Kreuz, der seine Schuld eingestanden hat, der hat aber noch viel mehr erkannt. Er hatte nämlich erkannt, dass dieser Jesus, der da neben ihm am Kreuze hing, kein Sünder war, sondern Jesus war derjenige, der zu Unrecht dort am Holze hing. Wir erfahren aber noch etwas. Wir können es aus seinen Worten schließen, dass dieser Verbrecher schon etwas von Jesus gehört haben musste und, was viel wichtiger ist, daran glaubte, dass diese Erzählungen wahr sein müssen. Denn nur so erklärt sich der Satz, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denn was hing ja neben ihm am Kreuz? Ein Mensch in Todesqualen, der verspottet wurde. Aber dieser Sünder neben ihm, der wusste, dass Jesus ein wahrer Herrscher war. Obwohl für die Leute, die das da mitbekamen, gänzlich unmöglich erschien. Das heißt, dieser Sünder hatte erkannt, dass Jesus wirklich der Auserwählte Gottes, der Christus war. Und dass dieser Jesus die einzige Rettung war, die ihm in dieser Stunde noch blieb. Er war ja, bildlich gesprochen, wirklich angenagelt dort am Kreuz. Er konnte nichts mehr bringen. Er konnte keine Taten mehr vollbringen. Er konnte, jetzt auf heutige Umstände übertragen, in keine Kirche mehr gehen. Er konnte auch keine Almosen mehr verteilen. Er konnte keinen Gewinn mehr für das Himmelreich erarbeiten. Nein, liebe Geschwister, er kam im wahrsten Sinne des Wortes mit völlig leeren Händen zu Jesus. Einzig und allein mit einem zerbrochenen Herzen, welches all seine Hoffnung ganz allein und ausschließlich auf Jesus Christus setzt. Ja, liebe Geschwister, und genauso sollen wir zu Gott, zu Jesus kommen. Wir feiern heute hier das Abendmahl und der Bruder wird gleich die Einsetzungsworte vorlesen und man könnte denken, naja, hat der liebe Bruder nicht auch mal andere Worte zur Hand? Das sind ja eigentlich immer so die gleichen Worte. Aber der Bruder verkündet hier keine hohlen Phrasen. Das ist kein Lückenfüller, was er da sagt. Denn diese Bibelstelle, die macht es überdeutlich. Du kannst zu Gott kommen, wie du bist. Das heißt, da ist keine Leistung im Vorfeld nötig, bevor du dann irgendwann zu Jesus kommen darfst. Es gibt auch keine Zeitspanne, von der man sagt, na, also so lange musst du jetzt mit Jesus verbracht haben und mit Gottes Wort. Und dann irgendwann nimmt er dich gnädig in sein Himmelreich auf. Nein, liebe Gemeinde, das wäre eine Irrlehre. Der Herr Jesus spricht einfach die für immer gültigen Worte. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist ein Ärgernis. Das ist ein Ärgernis für viele Menschen, weil es dem Leistungsgedanken so ganz widerspricht. Das kann doch nicht fair sein. Vielleicht ist einer 80 Jahre mit Gott unterwegs und dieser Verbrecher, dieser Typ da am Kreuz, der hat wenige Minuten und der soll im Himmel sein, genau wie ich, der ich jahrelang gebuckelt habe. Dem Sünder verblieben nur noch wenige Minuten hier auf dieser Erde und dennoch reicht es vollkommen aus, dass er seine Hoffnung ganz allein auf Jesus Christus gesetzt hat und darauf, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, nicht was der Sünder irgendwann hätte tun können. Und das ist die frohe Botschaft. Wir befinden uns in der Zeit kurz vor Heiligabend. Es sind nur noch wenige Tage vor bis zum Heiligen Abend. Aber das ist die frohe Botschaft, liebe Geschwister, die von dieser Bibelstelle hinaus in diese oftmals so dunkle Welt schallt. Es ist ganz allein dieser Jesus, der in diesem Stall zu Bethlehem geboren worden ist, dessen Geburt wir in diesen Tagen feiern, dessen Geburt schon so gänzlich anders war als das, was wir erwarten, wenn ein Herrscher in diese Welt kam. In dieser Futterkrippe hat er gelegen. Er war nicht in einem Palast zu Hause, sondern in dieser Futterkrippe und es war zugig und stinkig und wegen der Tiere, die da rumkreuchten und fleuchten. Aber so ist der Herr in die Welt gekommen. Und es ist genau dieser Jesus, der dann in unserer Bibelstelle auch ans Kreuz von Golgatha geschlagen wurde. Und auch da haben die Menschen gehofft, na endlich wird seine Mission zu Ende sein. Jetzt ist er tot. Jetzt hängt er da. Ende. Nein. Ja, er war tot, 3 Tage lang. Aber Gott hat ihn wieder auferweckt am 3. Tage und ließ ihn in den Himmel auffahren. Das heißt, somit hat Jesus Christus den kalten und gnadenlosen Tod besiegt. Und er wurde der Erste dadurch, der Wegbereiter für all jene, die einzig und allein an ihn und seinen Opfertod am Kreuz glauben und ihr Vertrauen ganz allein darauf setzen. Darauf vertraute der Sünder am Kreuz und darauf dürfen wir alle vertrauen, die wir allein auf diesen Jesus Christus vertrauen. Und dies ist die Botschaft dieser Bibelstelle und dies ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Und am Ende kann eigentlich nur eine Frage stehen. Glaubst du daran? Amen. Ich möchte kurz noch ein Gebet sprechen. Ja, lieber Vater, ich möchte dir Dank sagen dafür, dass du den Tod besiegt hast, dass du auferstanden bist von den Toten, aufgefahren in den Himmel und dass das Gnadengeschenk frei zugänglich vor uns liegt. Und ja, Herr, dafür danke ich dir, dass Sünder zu dir kommen dürfen, dass Sünder zu dir kommen können und dass wir nichts zu bringen haben, wie jetzt auch gleich im Abendmahl gefeiert, sondern dass du alles getan hast und dir alle Ehre gebührt. In Jesu Namen. Amen.